Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Olli D. vom Podcast Talking Basketball und mit Stefan Koch gucken wir ein bisschen auch mal so, was Olympia so bietet. Ne? Jetzt oder früher oder nicht oder wie. Also erstmal bonjour, Stefan Koch.
Oh, merci bien.
Ja, wir sind ja in Paris, das sind die französischen Zeiten, da reden wir ein wenig französisch, würde ich sagen. Ne?
Naja, also den Akzent kannst du nicht unbedingt gut nachmachen. Ne? Du Beurre Rouge et du Baguette. Aber egal, pass auf. Du sagst es. Wir hatten vor geraumer Zeit, gar nicht so lange her, mit Norbert Timm, einen Olympiateilnehmer von 1972. Und dann war es 1984, dass die deutsche Mannschaft das nächste Mal bei Olympia dabei war. Entschuldigung. Und da haben wir jetzt einen der herausragenden Spieler dieser Generation. Und das war einer, ich behaupte so ein bisschen, der war seiner Zeit voraus, was die Athletik betrifft. Wenn ich mich erinnere, wie der beim Sprungwurf in der Luft stand, das war damals eher unüblich.
Und du redest nicht vom Rocketman.
Nein.
Das ist ja noch voll im Kopf, Eröffnungsfeier der Rocketman.
Und der stand auch in der Luft, ja.
Ich stand auch in der Luft und ich habe gedacht, boah, in 10, 15 Jahren haben wir alle so ein Ding und gehen damit zum oder fliegen damit zum Einkaufen. Aber ja. Rocketman 40 Jahre später, kein einziger hier bei uns vor der Tür. Nee.
Und die jüngeren Zuhörer können damit jetzt gar nichts anfangen. Schaut mal rein in die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1984.
Das war großartig. Aber ja. Wir haben aber unseren Rocketman heute dabei.
Ja. Genau.
Der hat, ich bin einmal gespannt, ob er damals Carl Lewis getroffen hat oder den Albatros, Michael Groß.
Können wir alles mal erfragen. Auf jeden Fall hat er mit der deutschen Mannschaft dieses Turnier gespielt und gegen den späteren Sieger USA nur mit 11 Punkten verloren. Das war der knappste Sieg der US-Boys damals. Und er war nicht irgendwer in dieser Mannschaft, er war der Kapitän.
So sieht's aus. Und jetzt musst du die Frage stellen, die natürlich alle jetzt...
Die Frage aller Fragen. Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, Johannes.
Ah, siehst du, das wussten wir zum Beispiel nicht, weil es ist ja immer so, dass wenn du so durch Wikipedia gehst, dass du dann die zweiten, dritten Vornamen findest. Bei dir haben wir keinen gefunden. Und möglicherweise, was schon oft nach unseren Podcasts der Fall war, wird sich jetzt irgendein fleißiger Mensch auf den Weg machen und deinen Wikipedia-Eintrag um deinen zweiten Vornamen ergänzen. Jetzt sag uns aber mal deinen vollen Namen.
Michael Johannes Papa.
Ja.
Da ist super, er. Michael. Unser heutiger Rocketman.
Bevor du das angesprochen hattest mit Wikipedia, am Anfang wusste ich gar nicht, wie das so funktioniert hatte. Am Anfang stand bei mir auch noch drin, dass ich in Aachen geboren worden wurde, aber ich komme ja an für sich gebürtig aus Hamburg. Also das ist korrigiert worden, nicht von mir, aber da merkt man halt, wie das, sagen wir mal, bei Wikipedia funktioniert. Vielleicht macht sich einer die Mühe und haut noch den Johannes da rein.
Genau. Auf jeden Fall. Aber weißt du, warum Johannes?
Oh, das, also jetzt mit meinem Johannes kann ich das nicht genau einordnen bei meinen Brüdern, weil da hatte das sehr viel mit den Onkeln und Verwandten zu tun. Aber ein Johannes ist mir jetzt nicht so bewusst bekannt bei uns in der. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass der, meine beiden Brüder halt Peter und Stefan, ich hatte Michael, das ist dreisilbrig und da musste halt ein dreisilbriger zweiter Name dazu. Geht nicht von aus.
Könnte sein.
Könnte sein. Du hast selbst gesagt, du bist in Hamburg geboren, hast aber dann in Aachen auch dein Abitur gemacht. Wie sah denn dein Leben, dein Werdegang in der Jugend aus?
Ja, also die Schule hatte natürlich irgendwie so den Schwerpunkt, wobei ich dann immer auch darauf hinweise, ich habe mir nie den großen Kopf um die Schule gemacht.
Deswegen bist du auch Lehrer geworden später, ja?
Ja, okay, so ein richtiger Lehrer bin ich ja nicht als reiner Sportlehrer, aber da hatte der Sport schon eine unheimlich dominante Rolle, wobei das jetzt überhaupt nicht mit der heutigen Zeit zu vergleichen ist. Bei mir war es halt so, dass ich meistens immer in zwei Mannschaften gespielt habe, wenn man die Schulmannschaft dazu nimmt, noch in drei und eben in der nächsthöheren Jugendmannschaft oder schon Senioren. Und bei mir war das alles zufällig. Also bis kurz vor meinem Abitur habe ich an für sich nicht damit gerechnet, unbedingt wirklich so eine Karriere im Basketball irgendwann mal zu machen. Aber das hat sich wie früher, ich würde nicht sagen üblich, aber gerade bei Spielern, die jetzt nicht in einem größeren Verein, also schon Bundesliga oder so, hochgekommen sind, gibt es genügend Beispiele, in dem Hansi Gnad oder so, die eben sehr viel später auch erst zum Basketball gekommen sind. Und ja, also der Spaß hat damals im Vordergrund gestanden, wobei ich auch meistens immer sage, während meiner ganzen Karriere hatte ich doch bis auf wenige Ausnahmen immer sehr viel Spaß am Basketball.
Olli, du wolltest?
Ja, ich dachte gerade, hattest du vorher andere Sportarten auf deiner Liste, bevor du zum Basketball gekommen bist, oder hast du dann gleich Basketball entdeckt und für dich geliebt?
Ja, also ich habe mal ein bisschen Tennis gespielt. Das hat mich aber jetzt nicht so angesprochen. Ich habe immer gern geschwommen, aber ich war auch mal in der Schulmannschaft beim Schwimmen. Ich glaube, da war es immer so ähnlich, wie ich mal mit einem Kommilitonen an der Sporthochschule, der war Leistungsschwimmer und der hatte irgendwann mal aufgehört und der hat das gut auf den Punkt gebracht, wobei das nicht bei mir so extrem war. Der hat gesagt, er hatte keinen Bock mehr, Kachel zu zählen, weil das immer nur hin und her geht. Und ich glaube, ich bin mehr so ein Typ, der gerne, sag mal, irgendwie Entscheidungen trifft. Und jedes Spiel im Basketball ist anders. Und ich bewundere Schwimmer. Ich finde das absolut eine faszinierende Sportart. Für mich wäre das nichts, weil du das eben angesprochen hast. Den Michael Groß habe ich auch getroffen bei den Olympischen Spielen. War damals bei dem, ich weiß nicht, ob es 100 oder 200 Meter Finale war, war ich auch im Stadion und konnte halt sehen, dass er zwar vor seinem Konkurrenten war, aber leider zu spät angeschlagen hat. Das war, ich sag mal, so eine Hundertstelentscheidung oder so, aber er musste noch einen Zug machen und dann kam er halt nicht optimal an die Wand. Damals, also in dem Rennen ist er nur Zweiter geworden, aber ich glaube, er hat 2 oder 3 Goldmedaillen da geholt. Ein Top-Typ, also überhaupt nicht abgehoben. Und intellektuell, ja, ich sage jetzt mal, vielen Leuten damals voraus.
Aber kommen wir zurück zu dir. Du hast ja selbst gesagt, es gab viele Spieler damals, die in kleinen Vereinen groß geworden sind. Du bist dann nach dem Abitur nach Hagen gewechselt. Inwieweit wurde man Mitte der 70er Jahre als talentierter junger Spieler im heutigen Sinne in Anführungszeichen rekrutiert?
Also bei mir war das, ja, ich sag mal, so ein bisschen ausschlaggebend. Wir haben in der Jugendmannschaft damals ein Spiel gehabt gegen den SSV Hagen. Und damals war es ja so, dass wir keine irgendwie jetzt NBBL, JBBL hatten, sondern da gab es immer diese Ausscheidungsspiele, da ging es bis zur Westdeutschen Meisterschaft. Und wir haben sehr knapp gegen SSV Hagen verloren, die eben, ich glaube, 1, 2 Spieler aus dem Bundesliga-Kader hatten und der Rest hat Regionalliga gespielt und ich war der Einzige, der bei uns Regionalliga gespielt hat. Und da bin ich dann ziemlich kurzfristig, das war glaube ich kurz vor Karneval, irgendwas um Karneval, 76 bin ich doch in die Junioren-Nationalmannschaft sozusagen reingestolpert und dann ging das richtig los. Also das war, ja, ich hatte auch mal einen Sichtungslehrgang als B-Jugendlicher in Gelsenkirchen. Da habe ich keine guten Erinnerungen. Das war für mich persönlich Chaos hoch 10. Meinem Heimattrainer habe ich gesagt, die können mich gerne nochmal einladen. Da gehe ich nicht nochmal hin, weil wir waren, ich glaube, 30 Leute. Und also eine Übung kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das ist auch sicherlich nicht so wichtig. Woran ich mich allerdings gut daran erinnern kann, dass wir nachher gespielt haben. Dann haben nur die, ich sag mal, Aufbauspieler kleinen Flügel unter sich gespielt. Dann die, ich sag mal, die mittleren, die Flügel und kleineren Center. Und ich habe dann auch bei den langen mitgespielt. Und es war Chaos, hoch 10. Wo ich mir dann gesagt habe, also dieses Spiel damals gegen den SSV Hagen, da habe ich halt gegen Uli Distlors gespielt in dem Spiel. Das war damals die Initialzündung und dann hatte ich halt das Angebot von Hagen. Damals war ich noch zur Bundeswehr und das war halt für mich, gerade weil ich dann auch in Warndorf war, an für sich die beste Lösung. Mhm. Und ja, das war bei mir jetzt einmal so die Initialzündung. Andere haben das vielleicht ein bisschen früher irgendwo gesehen. Einer, mit dem ich auch in den Senioren zusammengespielt habe, ja, also du musst mal irgendwo gucken, dass du beim Bundesliga-Verein runterkommst. Ich habe das an für sich damals nicht so ernst genommen.
Sondern dann hast du ein Jahr Hagen gemacht.
Ja.
Und dann bist du ans College in die USA. Was wusstest du damals über amerikanischen Basketball, als du dich entschieden hast, über den großen Teich zu gehen?
Ja, bei mir war so eine gewisse Faszination da. Und ich weiß, dass ich im Sommer 77, wo das dann halt anstand, da ich meine letzten Wochen damals bei der Bundeswehr war, waren wir mit der Nationalmannschaft allerdings nur mit 7 Spielern in den USA. Und wir hatten bei der Junioren-Nationalmannschaft damals einen Co-Trainer, der hieß Al Gleich. Und der hatte halt einen Freund, das war der Gary Smith, der, wo wir dann eben an der University of Redlands in Südkalifornien praktisch mit ihm so eine Art Lehrgang hatten. Wir hatten ein paar Exhibition Games, also so Freundschaftsspiele. Und mit ihm hatte ich halt gesprochen und halt gesagt, ob er irgendwie so eine Idee hätte, wo ich sag mal, ein Jahr in Amerika spielen könnte. Da hatte er am Anfang gesagt, ja, im Prinzip ist das nur Junior College. Und dann hatten wir noch ein Camp bei ihm mitgemacht, was, glaube ich, mit das Härteste war, was ich jemals in meinem Leben mitgemacht habe. Wir haben also 2x2,5 Stunden fast nur Beinarbeit und also Hustle und was weiß ich was. Wir haben nicht sehr viel Basketball gespielt. Und nach dem Camp hat er mich halt gefragt, ob ich Interesse hätte, zu ihm zu kommen. Und eben an die University of Redlands, aber dann halt mindestens für 2 Jahre, 2 Saisons. Und weil ich ihn kennengelernt hatte und ich halt auch so selber den Eindruck hatte, ich glaube, dass der für mich eine gute Entscheidung wäre, dahin zu gehen, was ich auch im Nachhinein in keinster Weise bereut habe. Es ist ein kleines College, also an für sich die 3. Liga im College damals. Aber der große Vorteil war, dass ich direkt, als ich da war, sehr viel gespielt habe. Und praktisch, was eben schon angesprochen worden ist, praktisch dann auch nochmal meine Athletik sehr ausgebaut habe. Also ich habe, ich glaube, innerhalb der ersten 3 Monate, die ich in Amerika war, ohne, das betone ich immer, ohne wirklich Krafttraining zu machen, ich glaube, 8 oder 10 Kilo zugenommen. Und das war im Prinzip nur Muskelmasse, allerdings, ich sage jetzt mal, ich würde fast sagen, am gesamten Körper. Wir haben einmal am Tag trainiert, allerdings dann 2, 2,5 Stunden. Und das war sicherlich für mich so der entscheidende Faktor, wo ich mich auch spielerisch da mal eine Menge weiterentwickelt habe.
Wir müssen aber kurz mal nochmal fragen, denn wir haben ja, wie Stefan festgestellt hat, auch eine jüngere Hörerschaft. Da gab es ja nichts mit Googlen oder Google Maps oder ich kann mir was angucken. Wie hast du dich informiert? Wo bist du dahin? Ihr habt früher Briefe geschrieben und Postkarten. Du bist ja irgendwie, ja.
Ich war ja schon an der Uni. Also das Camp war an der Uni, wo ich dann nachher hingegangen bin. Mhm. Das war im Nachhinein auch ein glücklicher Zufall. Und insofern war das für mich jetzt nichts Unbekanntes, dass ich da hingekommen bin. Das war, es ging so ein bisschen hin und her. Heutzutage kann ich sagen, so ein bisschen habe ich auch geschummelt. Also das ist jetzt kein College wie UCLA, die irgendwelche Sports Scholarships oder sowas verteilen, sondern ich habe dann praktisch so eine Soziale bekommen. Aber im Endeffekt hat der Coach mich nochmal gefragt, ob ich meine finanziellen Angaben von meinem Vater jetzt in Dollar oder in DM gemacht hätte. Und dann wusste ich schon, wie der Hase läuft. Dann habe ich gesagt, ja nee, das wäre in DM. Dann hat er das nochmal runtergerechnet. Und dann haben sie mir halt gesagt, ich müsste halt für das College, was, ich weiß nicht, wie teuer das damals war, aber es waren sicherlich pro Semester 8.000 Dollar. Die musste ich halt nicht aufbringen. Und ich glaube, wenn ich vielleicht damals so ein bisschen die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte er halt gesagt, ja, das ist da nicht möglich.
Ja, aber und ja. Camp ist dann noch was anderes, als dann dort auch zu leben. Wie waren denn da so für dich die ersten Tage, die ersten Wochen? Hattest du Heimweh? Weil, wie gesagt, FaceTime oder sowas oder Skype gab es ja alles gar nicht. Telefon, ja.
Ja, Telefon war sehr teuer. Ich
Ja.
weiß dann mal, ich muss jetzt nachgucken, entweder sind es $3 für 5 Minuten gewesen oder $5 für 3 Minuten. Und das war halt von Amerika nach Hause. Von Deutschland nach Amerika, das hätte man gar nicht bezahlen können. Also ich hatte damit im Prinzip überhaupt kein Problem. Ich hatte auch kein Heimweh nach Deutschland, weil, wie habe ich das immer ausgedrückt, ich habe immer einen Fernweh gehabt. Also ich konnte, ich sag mal, bis Ende 20 an für sich nicht genug umherreisen, mir Sachen angucken. Und ich weiß damals in meinen letzten Spielen, damals noch in Hagen, da kamen sehr viele Spielerfrauen an und haben gesagt, hast du dir das denn überlegt? Du bist ja ganz allein da. Und ich sage, ich bin nicht allein. Also da sind genügend andere Leute, die auch studieren. Und da werde ich mich schon zurechtfinden. Und das war auch so. Und da ich hatte jetzt damit wenig Probleme. Also ich habe damals sehr gemerkt, dass meine Mutter also immer noch versucht hat, da kamen praktisch ein, zweimal die Woche irgendwelche Briefe an. Also da hat man gemerkt, dass das für sie nicht unbedingt einfach war, im Gegensatz zu mir, und dass sie halt auch immer diese Informationen haben wollte und auch meine Stimme mal hören wollte. Insofern haben wir dann, ich weiß nicht mehr wie oft, aber so alle 3 Wochen auf jeden Fall mal telefoniert. Und ansonsten hat man, also ich hatte jetzt da auch so viel mit Studium, mit Leuten, mit der Mannschaft und so weiter um die Ohren. Also langweilig ist mir da wirklich nicht geworden.
2 Jahre hast du gemacht, dann bist du nach Deutschland zurückgekommen zum BSC Saturn Köln und hast auch an der Sporthochschule ein Studium begonnen. Du hast vorhin gesagt, naja, Schule war nicht so wichtig für dich. Wie war es denn während deiner Studienzeit? Wie war da das Verhältnis Sport, Profi, Basketball, Sport in den Anfängen in Deutschland und Studium? Und warum bist du nach Köln? Wegen des Clubs oder wegen der Sporthochschule?
Ja, ich glaube, Köln war an für sich schon fast eine Entscheidung, als ich damals in Hagen gespielt habe. Weil mit den Kölnern, wenn die bei uns gespielt haben, war ich mit denen meistens auch unterwegs. Und das war dann halt auch in dem ersten Sommer, wo ich dann noch ein Jahr, praktisch noch eine Saison in Redlands gespielt habe, war ich dann auch schon in Köln, habe mit denen gesprochen. Und ja, was heißt sozusagen, mehr oder weniger auch gesagt, also ich komme, ich weiß nicht, ob ich damals schon so eine Art Vertrag abgeschlossen hatte. Und das war einerseits also das Team, dass ich gesagt habe, nee, also bei mir muss das auch, ich sag mal, menschlich irgendwo stimmen, was, glaube ich, damals ein unheimlich wichtiger Faktor war. Und was dazu kam, ist, dass ich halt gemerkt habe, so Sport ist doch dein Ding. Und das konnte man halt damals mit BSC Saturn und eben Sporthochschule super miteinander verbinden. Also es war eine fantastische Zeit. Ich hatte nie Schwierigkeiten, auch während der ganzen Zeit, wo ich Nationalmannschaft gespielt habe. Es war sehr viel Verständnis bei Dozenten. Wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, konnte ich trotzdem, also meine Kurse waren dann trotzdem belegt. Und wobei ich halt sage, ich glaube, ich habe nur ein einziges Sommersemester wirklich studiert. Das war das erste Sommersemester, also im ersten Jahr. Danach hab ich mir immer gesagt, du hast sehr viel um die Ohren. Und wie das fast für alle Sportstudenten war, man hat unheimlich gut leben können. Also man hatte sehr viel noch Privates, man hat andere Leute kennengelernt an der Sporthochschule. Wir hatten im Sommersemester teilweise 2, 3 Fäden unter der Woche an der Sporthochschule. Und wir hatten hier 2021 nochmal so ein Wiedersehenstreffen von ehemaligen Sportstudenten. Und da waren viele Leute da. Ich kannte auch eine ganze Menge so vom Fußball. Seppo Eichkorn hat nur, ich weiß nicht, ob die Leute denen so bewusst ist, das war der Co-Trainer von Felix Magath, als er in Stuttgart, München, Wolfsburg war. Mit dem war ich zum Beispiel zusammen in einer WG. Also wir hatten ein Reihenhaus in der Nähe von der Sporthochschule. Und dann war halt ein Helmut Schulte, kannte ich damals ganz gut. Und die waren auch alle da. Und dann haben wir gesagt, was hatten wir damals für eine tolle Zeit? Also wir haben irgendwo auch Leistungssport gemacht, aber man konnte das alles wesentlich problemloser miteinander verbinden. Also ich habe gelebt, ich habe Leistungssport gemacht und ich habe ein Studium. Alles, was heute, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr möglich ist, weil der Aufwand ein ganz anderer ist.
Welcher Stellenwert hatte denn zu der Zeit Basketball in Deutschland? Weil es war genau, was du gesagt hast, andere Zeiten, auch medial, es gab kein Social Media, es gab nur 3 Fernsehprogramme, soweit ich das noch im Kopf habe, zu der Zeit. NBA zu gucken war wahrscheinlich auch fast unmöglich zu der Zeit, ich weiß es nicht. Wie fand Basketball denn eigentlich so statt, auch für dich?
Also ich fand irgendwo, wenn man das jetzt auf die Öffentlich-Rechtlichen, weil die waren ja an für sich quasi nur da, bezieht, hatten wir schon eine ganz gute Präsenz, die sicherlich etwas größer war als heute, also den Öffentlich-Rechtlichen. Weil jetzt wird zwar jedes Spiel übertragen, aber man muss dafür bezahlen, das ist sicherlich eine andere Diskussion, aber Ronald sagte, ich fand das an für sich schon ganz interessant. In den Medien war Fußball, klar, war das die dominante Sportart, aber auch nicht in dem Rahmen, wie das heute ist. Also ich finde, dass der nichts gegen Fußball, man muss auch nicht darüber diskutieren, ob das die Sportart Nummer 1 in Deutschland ist oder von mir aus auch weltweit. Aber was der Fußball alles abgräbt und dass eben eine Sportschau oder auch das Sportstudio sich nur noch nach dem Fußball ausrichtet, ist irgendetwas, was ich nicht so nachvollziehen kann. Es gibt so viele tolle Sportler auch in Deutschland und tolle Sportarten, dass ich halt sage, mir ist das zu viel Fußball. Und das war damals sicherlich ein bisschen ausbalancierter. Und mir fehlt da die Ausgeglichenheit. Ne? Die Öffentlich-Rechtlichen kommen ja immer an, ja, sie müssen alles irgendwo berücksichtigen. Da habe ich gesagt, ja, ihr hättet ja Gelegenheit, auch immer mehr so kleine, damals ging es nicht darum, ein Spiel live zu übertragen, aber Zusammenfassungen zu haben von 5 bis 10 Minuten. Da war der Basketball schon recht gut präsent, ähnlich wie Handball oder so. Also ich fand das damals ganz in Ordnung. Und ja, aber jetzt in diese Medienschiene reinzugehen, ich finde die Sportberichterstattung in Deutschland ehrlich gesagt viel zu einseitig. Ich habe mich damals tierisch gefreut, ich weiß nicht, vor 1 oder 2 Jahren, als diese European Games in München waren. Und also mit welcher Begeisterung auch die Leute andere Sportarten sich angeguckt haben, wie auch die Medienpräsenz da war, da merkt man, dass auch andere Sportarten sehr wohl eine andere Präsenz da haben können.
Du hast deine Kölner Zeit erwähnt. Die Mannschaft hat gestimmt. Ihr wart erfolgreich, ihr habt Titel gewonnen. Du warst an der Sporthochschule. Trotzdem hast du dich 85 für einen Wechsel entschieden. Gar nicht weit weg nach Leverkusen. Warum?
Ja, im Endeffekt kann man das so ein bisschen auf den Punkt bringen, dass ich mich mit dem Trainer Ralf Klein damals so überworfen habe. Okay. Die Olympischen Spiele 84, da war er Trainer und da ist sicherlich einiges vorgefallen, wo es bei mir so einen Knick gegeben hatte. Und dann habe ich ja noch ein Jahr in Köln gespielt und Köln hatte sich entschieden, dass eben Ralf Klein noch mal ein Jahr Verlängerung bekommt. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber da sind einige gerade in meinem letzten Jahr in Köln Sachen passiert, dass ich gesagt habe, also ich werde nicht noch ein Jahr länger in Köln spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich will jetzt nicht zu sehr irgendwelche Leute angreifen. Ein Punkt, den man vielleicht auch ganz nachvollziehen kann, ist, dass ein Ralf Klein irgendwann mal zu mir hingekommen ist, du bist so und so ein Basketballspieler und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Und dann habe ich mir gesagt, Moment, also ich bin sicherlich etwas fortgeschrittenen Alters, damals 27, aber ich möchte halt auch, dass ein Trainer an meinem Spiel arbeitet, irgendwie auch was ergänzt, also dass ich nicht immer irgendetwas runterleier, weil ich jahrelang gemacht habe, sondern der Basketball entwickelt sich. Und da hatte ich auch in dem Bereich zum Beispiel keine Perspektive. Und da habe ich gesagt, ich muss da einen Tapetenwechsel haben. Ich muss neue Reibungspunkte haben. Und die habe ich sicherlich dann auch in Leverkusen gefunden.
wo ihr auch sehr erfolgreich wart. Und du hast jetzt 84 schon angesprochen, die Olympischen Spiele. Und darüber wollen wir natürlich auch reden, wo jetzt Olympia in Paris läuft. Damals war die Sowjetunion und die meisten Ostblockstaaten waren auch nicht dabei. Hast du diesen Boykott in irgendeiner Form als Makel für diese Spiele wahrgenommen, die du als Aktiver erlebt hast?
Ja, ich würde schon sagen, dass das ein kleiner Makel war. Auf der anderen Seite sage ich mir, also wenn jetzt zum Beispiel die Sowjetunion daran teilgenommen hätte, hätten wir vielleicht die Quali nicht geschafft. Auf der anderen Seite wäre es 4 Jahre früher gewesen. Damals hat man auch in Sportlern und so weiter abstimmen lassen, inwieweit wir damals bei den Olympischen Spielen in Moskau teilnehmen sollten oder nicht. Weil da hatten wir eben auch ein Qualifikationsturnier gespielt. Und ich weiß nicht mehr genau, welchen Platz wir belegt hatten. Auf jeden Fall ist Schweden zum Beispiel damals zu Olympischen Spielen gefahren, obwohl wir vor denen platziert waren. Und da sage ich mir, so eine gewisse Gerechtigkeit ist vielleicht da. Mir hat das einen unheimlichen Spaß gemacht bei den Olympischen Spielen, vor allem auch mit den anderen Sportarten. Was man da alles so erlebt hat, auch im Olympischen Dorf. Wir waren damals im USC, also auf dem Campus von der Universität. Und das ist irgendetwas, was man ja erlebt haben muss, weil so eine Veranstaltung wie die Olympischen Spiele gibt es halt nur einmal alle 4 Jahre. Und allein die Teilnahme war für mich natürlich, ich sag mal, vielleicht mit das größte Highlight in meiner Karriere.
Mittlerweile
Was hat's denn?
tragen ja, Entschuldigung, mittlerweile tragen ja deutsche Basketballspieler auch die Fahne, die deutsche Fahne nach Dirk Nowitzki, Dennis Schröder. Warst du damals bei der Eröffnungsfeier dabei? Hast du diesen Rocket Man, von dem ich immer noch träume nachts, hast du den erlebt? Warst du dabei?
Ja, also wir sind ja erst einmarschiert, als der schon geflogen ist. Also wir haben nur irgendwie so richtig wahrgenommen haben wir den leider nicht. Wir sind einmarschiert damals und insofern gehe ich auch mal davon aus, dass die Basketballer morgen auch einmarschieren werden, weil beziehungsweise da steht ja so ein bisschen im Raum, weil die schon einen Tag später um die Mittagszeit ihr erstes Spiel haben werden. Aber ich glaube, die fahren ja mit dem Bötchen morgen. Und von daher gehe ich mal von aus, dass sie das auf jeden Fall mitnehmen werden und halt sagen, also wir sind nur einmal bei Olympia, jedenfalls bei vielen wird das so sein. Ein paar sind, glaube ich, jetzt auch das zweite Mal da. Und da drücke ich halt die Daumen. Ich finde das toll für Dennis Schröder, dass er die Fahne tragen wird. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und aber das ist irgendetwas, was man, Olympia hat einen ganz anderen Reiz, eben durch diese ganzen anderen Sportler, die da sind. Und dieses Flair, also wir haben uns auch Gott weiß was damals noch angeguckt. Wir waren oft schwimmen, da hatten wir das Glück, dass das direkt bei USC ist, also dass das bei denen im Schwimmbad war. Da konnte man zu Fuß hingehen und dann haben wir, wenn wir entsprechend Zeit hatten, haben wir uns da halt auch Rennen angeguckt. Und wir sind Leichtathleten, wir waren beim Volleyball. Also das ist irgendetwas, wo, glaube ich, jeder Sportler hinfiebert, einerseits teilzunehmen und dann halt auch vielleicht auch gewisse Erfolge zu feiern.
Gab es denn auch für einen Michael Papert damals im Olympischen Dorf Begegnungen mit damals Weltstars, wo du auch wie so ein Fanboy das erlebt hast und stolz warst, den mal kennengelernt zu haben, in der Mensa zusammen eine Suppe gegessen oder keine Ahnung?
Ja, also das war auf die deutsche Mannschaft bezogen, auf jeden Fall. Jetzt war das doch ein bisschen zersplittert, wobei ich das jetzt nicht so negativ fand. Wir waren halt mit unserer Unterkunft und bei uns waren fast nur das deutsche Team, wobei auch ein Teil vom deutschen Team, wir hatten Unterkünfte, also bei USC, das ist ja die University of Southern California, und dann gab es UCLA, war teilweise verteilt, wobei die meisten bei USC waren. Jetzt vom internationalen Standpunkt her war das eher seltener. Da habe ich jetzt nichts in Erinnerung. Beim deutschen Team auf jeden Fall. Ja, also da hat man sehr viele Kontakte gehabt, auch eben Sportler, die auch mir damals ein absoluter Begriff waren. Und das ist irgendetwas, wo ich halt sage, also ich bin jetzt nicht der Typ, der so in Ehrfurcht erstarrt. Ja, auch jetzt mit Michael Groß habe ich mich mal kurz unterhalten und Gespräche geführt, weil ich davon ausgehe, was auch meistens der Fall war, dass die relativ normal sind. Und Michael Groß finde ich als Persönlichkeit einer der, ja, in den 80er Jahren dominierenden Sportlerpersönlichkeiten, der allerdings zum Beispiel von den Medien immer sehr kritisch auch gesehen worden ist, weil der auch in anderer Beziehung immer mal seinen Mund aufgemacht hat. Und das hat man gemerkt, ich glaube 85, als Boris Becker Wimbledon-Sieger geworden ist, was sicherlich eine tolle Leistung ist. Ich sage auch, irgendwo hat das auch verdient. Aber da ist dann Michael Groß so klar abgefertigt worden ist beim Sportler des Jahres, habe ich mir gesagt, da sind so ein paar Retourkutschen, weil der halt vorher da recht dominant war in dem Bereich. Aber das war toll. Wir hatten jetzt durch Köln auch, ob es jetzt nur Ulrike Mayfahrt, gerade mit den Leichtathleten, also sehr viel Kontakte sowieso schon. Und das war irgendetwas, wo man einerseits immer mitgefiebert hat. Dann gibt's auch total lustige Geschichten. Ich weiß, der machte, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der hat das Sportstudio gemacht. Und die Reporter durften dann für sich nicht in unseren Unterkunftsbereich. Und da kamen wir gerade vom Training und der sagte halt, ja, guck doch mal rein, ob die Ulrike Mayfahrt da ist und schick die mal raus. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir gucken mal. Wir sind dann reingegangen und dann gibt das immer so, ne, dass man halt gar nicht reingucken kann. Wir gingen um die zwei Ecken, wo die Kontrolle war, und dann standen wir schon ein paar Leichtathleten. Und hat der euch auch gefragt wegen Ulrike Mayfahrt? Ja, die ist zwar da, aber die will nicht raus. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, wir sind dann rausgegangen. Und hat er sie gesehen? Nee, haben wir nicht gesehen, weil die hatte die Schnauze voll. Die Leichtathletik war am Anfang nicht so erfolgreich. Und die haben halt dann gesagt, nee, den lassen wir am ausgestreckten Arm verhungern. Das war einer, der selber von der Leichtathletik kam. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
Karl Sennert kann das gewesen sein, oder?
Ja. Nein. Karl Sennert? Nein, von der Leichtathletik gekommen.
Bernd Heller. Ja, genau. Bernd Heller war das. Richtig.
Genau. Du hast gesagt, 80 hast du Olympia versäumt wegen des westlichen Boykottes. Du hast vor 84 auch zumindest zwei Europameisterschaften gespielt. Was hat es dir persönlich bedeutet, dann bei Olympia auch noch Mannschaftskapitän zu sein?
Ja, ich glaube, dass das für mich war das eine unheimliche Ehre, halt auch diese Mannschaft da irgendwo zu führen. Leider gab es eben, ich sag mal ganz allgemein, so ein paar Unstimmigkeiten. Ich glaube, wir haben für die Situation da recht gut abgeschnitten. Vielleicht hätten wir ein bisschen besser abschneiden können. Das Highlight war sicherlich damals das Viertelfinale gegen die USA. Die haben uns in keinster Weise ernst genommen und kam mit unserer Zonenverteidigung überhaupt nicht zurecht. Für mich war das was absolut Besonderes. Im Nachhinein sage ich mir, ich habe es auch gern gemacht, auch die Zeit vorher und dann kurz noch danach. Aber vielleicht wäre für mich Olympia noch ein Ticken besser gewesen, wenn ich es nicht gewesen wäre, weil ich habe mir dann auch zu viel Gedanken um die Mannschaft gemacht. Wir hatten da so jetzt keine großen Reibereien, sondern ein Ralf Klein hatte, ja, ich sag mal ganz salopp ausgedrückt, gewisse Schwierigkeiten mit Detlef Schrempf, weil Detlef war halt, ich sag mal, fast mehr Amerikaner als Deutscher. Er hat schon in der Highschool drüben gespielt. Und für mich war das auch nachvollziehbar. Er hat die Vorbereitung gemacht. Er war kurz davor, vielleicht zu sagen, er spielt nicht mit. Und da habe ich auch mit ihm, weil ich Captain war, länger gesprochen, habe gesagt, ich bin da relativ egoistisch, habe gesagt, wenn du bei uns mitspielst, haben wir eine viel größere Chance. Habe ihm auch angeboten, weil er damals halt in Leverkusen untergebracht war. Ich unternehme auch was mit dir oder ich sag dir, was du unternehmen kannst. Weil für ihn war es natürlich nicht so, wenn die Lehrgänge von uns vorbei waren, dann sind wir in unseren Freundeskreis wieder zurück und haben uns entspannen können. Und für ihn war der gesamte Freundeskreis in Amerika. Und ich bin unheimlich dankbar, dass er eben dabei geblieben ist. Und ich glaube, dass wir ohne Detlef die Chancen sehr gering gewesen wären, dass wir das geschafft hätten. Und das war natürlich für uns auch, weil die Qualifikation halt davor war, das war damals in Frankreich. Für uns war das auch sportlich gesehen eine ziemliche Belastung. Und das hat man uns allen auch irgendwo angemerkt, als wir dann die Vorbereitung hatten. Da waren wir in Seattle. Und da gab es halt ein paar Spannungen, wo ich eben gesagt habe, so, wir müssen, da muss auch was von Trainerseite irgendwie kommen. Und das wollte halt Ralf Klein nicht. Das kann man irgendwo akzeptieren. Aber da weiß ich, dass das zum Beispiel bei mir schon was ausgemacht hat. Ich glaube, da ich insgesamt ein besseres Turnier hätte spielen können. Aber ich finde das jetzt nicht hochdramatisch. Das ist nun mal im Sport so. Es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und von daher bin ich froh und bin auch stolz, dass ich als Kapitän damals die Mannschaft dahin geführt habe und habe zum Großteil von der Mannschaft auch immer noch Kontakt.
Ein Satz zu Detlef Schrempf. Großes Beispiel, der Sieg gegen Brasilien, 78-75, hat er alleine 36 Punkte gemacht, also fast die Hälfte des ganzen. Ja. Da sieht man mal, was er für eine Bedeutung hatte, auch bei den Olympischen Spielen.
Ja, also Detlef Schrempf ist für mich praktisch nach, also es ist immer schwierig, mit den Zeiten zu vergleichen. Jetzt haben wir eine Basketballmannschaft, die Weltmeister geworden wird. Und für mich war Detlef Schrempf einer, der aus dem Talent, was er definitiv gehabt hat. Ich habe keinen erlebt zu meiner Zeit, der so akribisch daran gearbeitet hat und seine Karriere in der NBA, die meisten in Deutschland haben das gar nicht richtig mitbekommen, ist für mich absolut fantastisch. Also wie er sich da in verschiedenen Mannschaften durchgebissen hat, mit welchem Elan er immer dabei war, wie zuverlässig der war. Und er hatte halt das Pech, er war einmal im Endspiel mit Seattle gegen Chicago Bulls, dass eben Chicago leider ein bisschen zu stark gewesen ist. Aber für mich war er lange Zeit praktisch so nach Dirk Nowitzki die Nummer zwei. Jetzt würde ich mich sehr schwer tun, weil wir haben natürlich aktuell ein Team, wo ich auch jetzt in den Vorbereitungsspielen immer noch mit den Ohren schlacke, wenn ich das sehe, wie eine deutsche Mannschaft Basketball spielt.
Wenn du 40 Jahre zurück guckst, was war dein persönlicher olympischer Moment?
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, vom Zugucken her, das, was ich schon erwähnt hatte bei Michael Groß, so ein Finale mal live im Schwimmen miterlebt zu haben, der Einmarsch, ja, weil also dann auch mit diesen ganzen Teams, die da sind, dass man sich bewusst ist, also welche Veranstaltung findet da überhaupt statt. Ein ganzes Stadion ist pickepacke voll mit Athleten, auch wenn da der ein oder andere Athlet noch nicht mal dabei war. Dann eben also dieses Zusammenleben, da ich halt sage, mit anderen Athleten, dieser Austausch. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge witzige Geschichten, die damit zusammenhängen. Das wird aber, glaube ich, jetzt hier irgendwo den Rahmen auch sprengen, dass man halt sagt, also da das gesamte Paket war irgendwie was Fantastisches. Das ist so irgendwie, dass ich einen Traum verwirklicht habe, einerseits selber sportlich, aber halt auch an anderen Sportevents direkt beteiligt bin.
Ist so eine Teilnahme an Olympischen Spielen manchmal wertvoller als vielleicht ein Titel, einen nationalen Titel, Pokal, Deutsche Meisterschaft? Hat das noch mehr Wert, nur daran teilgenommen zu haben?
Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall auf der gleichen Ebene ist. Ich glaube, dass das bei jedem ein etwas andere Wertstellung vielleicht hat. Bei mir würde ich sagen, dass ich also selten vor dem Turnier so mitgefiebert habe, also auch versucht habe, da so besten wie möglich vorbereitet auch dahin zu kommen. Und das glaube ich schon. Also das ist wenigstens auf der gleichen Ebene. Ich kann Leute verstehen, die halt sagen, ich glaube, für jeden ist es mal das Beste, wenn man das erste Mal Deutscher Meister wird oder überhaupt einen Titel, nationalen Titel holt. Und dann ist natürlich Olympia, weil das eben halt auch nicht jedes Jahr ist und weil eben, das sieht man ja auch dieses Jahr wieder, es sind nur 12 Mannschaften da beim Basketballturnier. Also allein die Tatsache, dass man das geschafft hat, ist vielleicht dann doch sportlich gesehen fast höher einzuschätzen als ein nationaler Titel.
Stichwort Titel. Du hast im Seniorenbereich, in den Ü-Mannschaften auch immer noch fleißig mitgespielt und auch zum Teil gewonnen. Bist du sowohl Basketball-Junkie als auch Fitness-Freak? Würde dich das beschreiben?
Ja, ich glaube, manchmal sage ich so Leuten salopp, ich muss mich jetzt nicht motivieren, selber zu trainieren. Also ich trainiere fast jeden Tag, wobei sich das dann jetzt immer für die Leute anhört, boah, was macht ihr denn da alles? Also ich dosiere das, glaube ich, auf mein Alter gesprochen immer noch sehr. Ich bin in der glücklichen Lage, auch was du schon angesprochen hast, immer noch bei den Ü-Meisterschaften teilzunehmen. Dieses Jahr habe ich auch bei Ü60 und Ü65 war ich erfolgreich. Ich halte mich da aber halt auch für, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe keine wirklich schwerwiegenden Verletzungen gehabt. Auch meine Knie vor ein paar Jahren war da schlimmer. Ich probiere immer neue Sachen aus. Ich weiß, dass jetzt, da gibt es ja auch dieses neue Buch, was geschrieben worden ist, dass ein Norbert Timm, den hatte ich dir jetzt auch in dem Zusammenhang nochmal getroffen, dass der, was du schon angesprochen hast, dass man mich so als Athlet anspricht. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nochmal damals das selber vielleicht jetzt nicht ganz so eingeordnet habe. Ich habe da sicherlich, sag mal, einige Sachen miteinander verbunden und ich hatte Glück mit der Geschichte in Amerika. Und von daher, ja, also habe ich das doch sehr genossen.
Stichwort.
Du hast bitte. Relativ früh deine Karriere beendet, mit 32, ne?
Ja, stimmt. Das war so eine Situation, ich hatte an für sich noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen und ich weiß, dass wir damals im Endspiel gegen Bayreuth waren und ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem beim letzten Spiel, wo wir nach Bayreuth gefahren sind oder auf jeden Fall während dieser Endspiele habe ich das erste Mal bei mir im Bus gesessen und habe gesagt, wie lange willst du das noch machen? Also ich hatte jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen, aber halt, sag mal so, wenn man 32 ist, hat man mal da ein Zipperlein und da ein Zipperlein. Und dann kam halt die Situation, dass der Dirk Bauermann damals zu mir gekommen ist und hat halt gesagt, dass er nächstes Jahr für sich nicht mehr plant als Spieler. Habe ich ihm auch gesagt, ich finde das an für sich ganz gut, dass du da so ehrlich bist, weil warum soll ich mir den Arsch aufreißen, wenn ich letztendlich keine Chance habe? Das war für mich so, wie soll man das ausdrücken, irgendwie so mit, also ich hätte das Gefühl, du hast bis zum Schluss auf höchster Ebene mitgespielt, du hast immer um die Meisterschaft mitgespielt und so weiter und ich habe mich jetzt nicht gesehen so tingeltangel, ich hatte noch mit 2, 3 anderen Vereinen irgendwie Kontakt, aber ich habe dann gesagt, ich glaube, das ist ganz gut, dass du wirklich, was den Leistungssport angeht, dann jetzt sagst du, das ist jetzt vorbei. Und dadurch, dass ich noch ein Jahr Vertrag hatte, habe ich da auch eine ganz gute Auflösung mit Leverkusen. Und da würde ich auch sagen, ist an für sich meine Basketballkarriere dann auch wirklich zu Ende gegangen. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh, weil mir grundsätzlich körperlich geht es mir, glaube ich, sehr viel besser als vielen Leuten, die damals in der Bundesliga gespielt haben.
Stichwort zu Ende. Du hast bis zum letzten Jahr noch als Lehrer gearbeitet und wirst in Kürze deine erste Rentenzahlung beziehen. Wie darf man sich denn Michael Papert im Ruhestand vorstellen?
Ja, vielleicht eher so ein bisschen im Unruhestand, ne, weil ich schon gesagt habe, ich habe auch noch so ein paar Ideen im Kopf, das mit Basketball zu tun hat oder mit irgendwie Schulen oder so, was ich wahrscheinlich mal ein bisschen anstupsen werde, ob ich da noch aktiv werde. Ich habe noch einiges vor. Ich habe, als ich jetzt letzten Sommer nicht mehr arbeiten musste, war es halt so, dass ich dann auf einmal meine Zeit ganz anders einteilen konnte und ich fahre immer noch ganz gerne Ski. Ich bin jetzt nicht der super Skifahrer, aber ich Haus noch ganz gern. Und da war halt, auch wenn ich mit den Ferien nichts zu tun hatte, am letzten Ferienwochenende, Weihnachtsferien, kam auf einmal dieses fantastische Hoch von, ich glaube, von Skandinavien runter. Dann habe ich auf meiner Wetter-App geguckt und habe halt festgestellt, ey, es ist eine Woche lang super Bedingungen. Ne? Jetzt kommt noch mal im Vorfeld, ich glaube, 2, 3 Tage hat es nur geschneit da unten. Dann bin ich ganz spontan, Samstag habe ich gebucht, Sonntag runtergefahren, war eine Woche in Oberstdorf Ski fahren und habe das halt wirklich genossen. Also die Bedingungen waren super. Und da glaube ich, habe ich noch so einiges vor, zusammen mit meiner Freundin, vielleicht auch das ein oder andere anzugucken. So als Nebentätigkeit kann ich mir da noch mal was vorstellen, auch im Basketball so eine Art Camps mal anzubieten hier in Köln. Und also die Unruhe ist immer noch da. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nur Däumchen drehen irgendwo bin und ja, ich übertreibe jetzt mal dahin vegetiere. Aber das ist, es ist, manchmal sage ich, ich habe einen Gendefekt. Also ich muss irgendetwas machen, fast jeden Tag. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, tut mir das auch ganz gut.
Gibt es irgendwas im Basketball, was du noch gerne erleben möchtest, sehen möchtest? Keine Ahnung, Belgrader Derby, vielleicht mal nach Griechenland, keine Ahnung, Real Madrid, Barcelona, irgendwas?
Ja, also jetzt ganz aktuell hoffe ich, dass die deutsche Nationalmannschaft um eine Medaille spielt letztendlich. Und das, was die mir jetzt in den letzten 2 Jahren halt an Freude bereitet haben, leider nur am Fernsehbildschirm, das ist irgendetwas, was ich mir nie erträumt hatte, nochmal meiner deutschen Mannschaft zu sehen. Also das ist, ich habe selten so ein Team gesehen. Und ich glaube, dass das auch diese absolute Stärke dieses Teams ist, dass man das Team nicht ausschalten kann. Also, dass es so viele Leute gibt, nimmt man jetzt mal das Halbfinale, wo Andy Obst sensationell gespielt hat. Und dann im Finale, ich glaube, jedes Mal, wenn er den Ball hatte, hat er direkt 2 Leute auf sich drauf gehabt. Dann war es ein Johannes Vogtmann. Und so ist jeder mal da irgendwo in die Bresche gesprungen. Und also ich drücke denen einfach nur die Daumen. Ich hatte das Glück beim Final Four, da gab es so ein Meeting von, wie hieß es damals, Legends oder was weiß ich was, auch mit Gordon Herbert zu sprechen. Da habe ich 2, 3 auch längere Gespräche gehabt und habe dann gesagt, ich bin dankbar, dass ich das einfach erleben durfte. Und also diese Gänsehaut, ich habe, glaube ich, noch ganz selten so viel Gänsehaut am Fernsehbildschirm gehabt. Und so viel mitgefiebert, weil das ist irgendetwas, was ich dieses Halbfinale auch gegen die USA, wenn man das Ergebnis sieht und den Amis gesagt hätte, ich glaube, die haben 110 Punkte oder irgendwas gemacht. Und gesagt, ihr macht 110 Punkte und ihr verliert so ein Spiel. Das, also es ist immer noch irgendwie, muss man sich kneifen, hat das wirklich stattgefunden oder nicht?
Zu den Standardfragen dieses Podcasts, Michael, gehört es auch, die Kochkünste der Gäste in Erfahrung zu bringen. Wie sieht es da bei dir aus?
Oh, ich würde mal sagen, bescheiden, auch wenn ich sagen muss, ich kann kochen, ich habe auch für mich gekocht, bin allerdings froh, dass ich eine Freundin habe, die das um einiges besser kann als ich. Was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist so irgendwas mit Grillen. Ja, also da bin ich ein Spezi, das mache ich auch sehr gern. Und aber das ist auch irgendetwas, wo ich halt sage, so wenn man noch ein bisschen mehr Ruhe und Zeit hat, da kann ich definitiv noch einiges an Fortschritten machen.
Ich würde auch sagen, also tote Tiere aufs Feuer legen, ist nicht unbedingt kochen. Aber
Ja. Okay.
wir haben viel über Basketball geredet. Was hast du sonst für Interessen? Musik, Lesen, Kino? Was gibt es da noch bei dir?
Also ich habe gerade durch Corona beim Lesen war das immer sehr, sagen wir mal, punktuell. Das war öfters dann mehr so im Urlaub. Und ich bin mittlerweile ein absoluter Fan geworden mit Hörbüchern. Und das ging los mit Corona. Dann habe ich hier so einen Musikdienst mir mal abonniert, zuerst so probehalber. habe da auch meine Playlist. Also ich höre immer noch gerne Musik von damals, also aus der damaligen Zeit, so 70er, 80er Jahre. Und habe dann als Beispiel beim Hörbuch angefangen, Ken Follett. Ja, der hat ja zwei Trilogien rausgebracht, einmal so im Mittelalter. Das war fantastisch als Hörbuch. Also da habe ich draußen so ein bisschen was trainiert. Man konnte ja jetzt nicht in ein Fitnessstudio reingehen. Und das ist irgendetwas, was ich zwar zurzeit mache ich da mal Pause, aber wo ich immer ganz gerne gerade mit dem Hörbuch irgendetwas mache. Also lesen ist definitiv auch ein Hobby. Musik kann ich mich für absolut begeistern, weil ich ganz einfach sage, dass mit Musik verbinde ich unheimlich viel. Also wenn ich bestimmte Lieder höre, dann habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wieder in Südkalifornien am College. Ja, also so ein paar Oldies. Dann andere Male, ich weiß, dass ich, als die ersten Walkman rauskamen und ich gerade meinen Wechsel hatte nach Leverkusen, dann haben wir das Double gewonnen im ersten Jahr. Da werde ich nie vergessen, da habe ich immer vor den Spielen mit Walkman Don't Stop Me Now von Queen gehört. Ja, also das war so meine Einheitsmusik, um mich halt auch so mental auf diese Spiele so ein bisschen einzustellen. Also da ich sehe da sehr, also ich, was ich auch ganz gerne mache, mich mit irgendwie Freunden, also hier in Köln treffen wir uns regelmäßig mit der Truppe von damals, also die jetzt nochmal auch hier sind. Und in dem Dunstkreis gibt es noch eine ganze Menge andere Leute, die eben auch mit Basketball damals so in unserem Freundeskreis waren. Also diese Freundschaften zu pflegen, ist was Tolles. Also das ist auch das, was ich halt sage, ich finde das absolut faszinierend. Auch jetzt durch diese Seniorenspiele habe ich ja so mal in ganz Deutschland irgendwelche Leute kennengelernt. Und wenn man sich da trifft, merkt man ganz einfach, dass Basketball was Unheimliches Verbindendes hat, auch bei diesen Meisterschaften. Und ich hoffe, ich kann das noch ein paar Jährchen genießen.
Basketball als Verbindendes und ein paar Jährchen genießen. Olli, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte, oder?
Definitiv. Ich weiß, dass er dann wahrscheinlich mehrere sagt. Ich hätte noch eine Frage, aber kann er das kurz und knackig beantworten? Weiß ich nicht, wenn du über Musik redest. Hast du diesen einen Song deines Lebens? Du hast eben gesagt, da hörst du Queen, da hörst du das, aber wenn du einen Song hast,
ich würde sagen dann, zwei.
Zwei darfst zwei du nennen. Zwei darfst du.
Einmal von Yes and You and I und Bohemian Rhapsody von Queen.
So. Das war kurz und knackig. Dann haben wir es ja eigentlich, ne? Also wer Michael Papert einlädt, dann grillt der Michael vielleicht und singt dabei ein bisschen Queen. Ist auch wunderbar. Und mit Michael kann man sich wunderbar über alte Zeiten unterhalten. Also es lohnt sich. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Bleib vor allen Dingen gesund, das ist wichtig. Genieße die Olympischen Spiele. Mal gucken, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Und auch danach geht es ja auch mit Basketball und mit dem Leben an sich definitiv weiter.
Mit dem Unruhestand, wie Michael selbst gesagt hat. Dafür alles Gute, Michael, und ganz lieben Dank.
Vielen Dank an euch.
Das war Talking Basketball mit Michael Johannes Papert und mit Stefan Koch. Über deinen zweiten Namen haben wir noch nie geredet. Das machen wir dann nächstes Mal, ne?
Das haben wir oft, das haben wir doch schon mal gemacht.
Ja. Hab ich vergessen. Das war so schlimm, der Name, glaube ich.
Ja, genau. Alles klar.
Bis die Tage. Hört wieder rein bei Talking Basketball. Ciao.
Ciao.